Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Heute ist Sonntag, das heißt, wir sind ein bisschen später dran als eigentlich geplant, haben dafür den Vorteil, dass wir auf die Woche in ihrer Gesamtheit oder fast in ihrer Gesamtheit zurückblicken können. Wollen wir zwar heute gar nicht machen, aber dafür haben wir ein schönes anderes Programm. Ne, Tobi?
Aber es ist gut, dass wir es könnten. Hallo, Enrique.
Ja, was
soll
ich sagen?
Es ist echt gut, dass wir auf die Woche zurückblicken können heute am Sonntag.
Und es dann nicht machen,
ja,
ne?
Ja, was sagst du, was sind denn deine zwei oder drei Highlights der vergangenen Woche?
Meine zwei oder drei, tennisspezifisch meinst du?
Ja, hoffentlich. Also wir können uns auch umbenennen in die Lebensproleten oder, es gibt so viel Politik-Podcasts, wir bleiben beim Sport.
Wir bleiben beim Sport,
vor allem beim Tennissport. Auch wenn wir politisch sind manchmal, aber gut, das ist was anderes.
Naja, das darf man als Fan ja auch sein. Wir haben ja nie was anderes behauptet und wir haben uns ja letztens mal auch wieder off the record darüber unterhalten, dass die Landschaft der deutschsprachigen Tennis-Podcasts doch tendenziell wieder dünner wird. Insofern wollen wir hier die Flagge noch hochhalten. Aber um aufs Thema zurückzukommen, mein persönliches Highlight war, dass ich in der letzten Woche angebadet habe. Das heißt, ich bin endlich wieder nach langer Zeit, ich habe eine ja, nee, das nicht, um Gottes Willen. Wieder auf dem Tennisplatz gewesen, draußen, bei gutem Wetter und Sonnenschein, auf niegelnagelneuen Plätzen, also mit schöner neuer Dickschicht. Mhm. Es war großartig und ich musste feststellen, dass mir die Pause, glaube ich, gut getan hat, weil ich war verdammt gut drauf. Also auf meinem Level,
daran, dass der Platz so langsam war, oder?
Nee, das nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Kugel besser getroffen, als ich es erwartet hätte. Und da im Tennis sind auch die kleinen Siege Siege, also zumindest für mich. Insofern fand ich das sehr erbaulich.
Ja, das ist ja, also sowieso wunderbar, wunderschön. Hier geht es morgen los in Hamburg, also bei uns zumindest. Yay. Aber da sagst du was, das ist, also das müsste man jetzt mal, keine Ahnung, mal in die KI eingeben oder so, aber es ist doch komisch, woher kommt dieser Effekt? Und das sagt dir fast jede Tennisspielerin, jeder Tennisspieler, dass wenn du eine längere Zeit nicht gespielt hast, dass wenn du dann das erste Mal wieder spielst, dass es erstaunlich gut klappt, sogar sehr gut klappt und der Dip dann meistens danach beim zweiten, dritten Mal kommt und dann ist man wieder auf dem Boden der Tatsachen. Aber woran liegt das?
Ich glaube, das ist zum einen psychologischer Effekt, dass du einfach, wenn du etwas wirklich magst und dann ist ja auch völlig legitim, mal eine Pause einzulegen und wenn man es dann wieder anfängt man vielleicht noch mal wieder so ein bisschen sich neu verliebt, ne? Dass man dann da steht und denkt, ach, jetzt weiß ich wieder, warum das so cool ist, warum das so viel Spaß macht. Und ich könnte mir auch vorstellen, da habe ich jetzt mich ehrlich gesagt mit dem Hintergrund nicht auseinandergesetzt, aber das ist so eine Theorie von mir, dass es natürlich auch lernphysiologisch Sinn ergibt, dass du einfach deinem Gehirn und deinem Körper auch durchaus mal die Zeit geben musst, dass eine Information sich setzt. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass gerade wenn man versucht, besser zu werden in etwas und es dann über einen Zaun und dann wirklich versucht, mit der Brechstange besser zu werden, dass man dann eher sperrt und es dann manchmal Sinn machen kann, es loszulassen, deinem Kopf die Chance gibt, die Informationen mal an die richtigen Stellen zu packen, die Neuronen zu verbinden und dann läuft das wieder. Ist jetzt, wie gesagt, nur meine Theorie. Wahrscheinlich habe ich einfach nach einigen Monaten Pause festgestellt, dass es halt doch mein Sport ist. Und ich dachte, okay, kannst du weitermachen. Ja.
Also ich finde, du hast es nicht nur wissenschaftlich, sondern auch leidenschaftlich und damit fast schon prosaisch sehr schön erklärt. Und während du das erklärt hast, habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. Ich würde es eigentlich genauso so ausdrücken wie du auch und dachte auch, ja, dieses Psychologische, dass man vielleicht nichts von sich erwartet, außer Gutes, ja, aber eben lockerer rangeht nach einer längeren Pause, wobei länger ja auch eine Definitionsfrage ist. Aber während du das gesagt hast, ich drüber nachgedacht habe, ich bin nämlich Multitasking, habe ich die KI gefragt. Und es ist auch genau so, dass dieses Phänomen im Tennis, also sagt zumindest die KI, häufig auftritt. Und es lässt sich sportpsychologisch und neurophysiologisch erklären. Nämlich genau wie du gesagt hast, geringere Erwartungshaltung, geringerer Druck. Und dadurch lässt man locker. Ja? Man fokussiert sich auf die einfachen Dinge, Ball sauber treffen, Rhythmus finden und so weiter. Ja? Und das motorische Gedächtnis als solches bleibt natürlich erhalten. Und dieser Tipp, der dann danach kommt, der erfolgt dann meistens durch eine Überkorrektur, wie es hier so schön heißt, in den Folgetagen. Wenn das erste Training gut läuft, steigen die Erwartungen, man beginnt Details zu analysieren und bewusst zu kontrollieren. Und schon ist man wieder bei den alten, wie heißt es, Paralyse durch Analyse. Gut, ja, gut, das verspreche ich, aber war der einzige KI-Einfluss, AI-generierte Inhalt heute hier. Und also insofern hast du doch eine wunderbare Woche hinter dir. Tennistechnisch so News und sonst in der vergangenen Woche. Ich glaube, wir müssen nachträglich nochmal sagen, großen Glückwunsch an Gravitz-Pütz für einen tollen Masters-Titel in Monte Carlo, richtig?
Ich fürchte, Daniel und ich müssen langsam anfangen, Abbitte zu leisten. Oder anfangen, Alimente zu fordern. Weil kaum reden wir mal drüber, über das quote-unquote gescheiterte Projekt Gravitz-Pütz. Zack! Masters-Titel. Nein, hat mit mir natürlich überhaupt nichts zu tun oder mit Daniel. Ich habe mich für die beiden gefreut, weil es einfach ein cooles Turnier zu gewinnen ist, ja, glaube ich.
Oh, das ist was, da erzählst du deinen Enkeln noch von oder Enkelin. Mm. Definitiv. Ist einfach ein cooles Turnier, einzeln natürlich auch, Doppel auch. Haben wir es letzte Woche, glaube ich, auch von gehabt. Einfach so vom Setting her, Atmosphäre toll. Aber, oder nicht aber, sondern und, was eben auch wieder zu hören war, sei es von Fans, von Kommentatoren, aber eben auch von Spielern. Jetzt wieder die Frage, hilft alles lamentieren, weil es lässt sich nicht mehr zurückdrehen oder kommt es doch zurück? Dieses einwöchige Format oder meinetwegen lasst das Ding am Samstag beginnen oder am Sonntag, ja, wie es ja übrigens in Monte Carlo auch der Fall ist, dieses einwöchige Format der Masters-Turniere bringt halt doch einen anderen Zug rein, als die auf inzwischen anderthalb bis zwei Wochen ausgedehnten Masters-Turniere. Also das ist nicht nur, glaube ich, hier so von uns so eine rausposaunte Meinung, sondern du hörst sie inzwischen bei vielen Kommentatoren, Kommentatorinnen im Fernsehen wieder. Und ich habe gerade diese Woche, meine ich, auch ein Interview mit Alexander Zverev gelesen, der das auch noch mal bestätigte. Der sagte auch, wenn du in der Community rumfragst, er glaubt nicht, dass es einen Spieler gibt, mit dem er sich in der Kabine unterhalten würde, der sagt, oh, ich freue mich schon wieder auf die ausgedehnten Masters-Turniere.
Ja, also letzten Endes, glaube ich, muss man das einfach so mitnehmen und sagen, am Ende sollte ja Fanwünsche und Spieler, Spielerinnenwünsche zählen. Ich stelle es ja auch in Stuttgart fest, wie schön dieses WTA-Turnier ist, dieses kompakte, ne, und trotzdem hochklassige. Und ja, das ist am Ende auch eine Frage, und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, wenn man nach einer Pause zum Tennis zurückkehrt, hilft mehr auch immer mehr. Ne, hilft mehr trainieren, mehr versuchen, ein Problem auf Biegen und Brechen wegzukriegen, um es besser zu machen oder nicht. Und wahrscheinlich ist das auch eine Frage. Hilft es, die Touren immer weiter auszudehnen, nur um sie ja geiler zu machen, in Anführungsstrichen? Und am Ende die Frage ist, für wen? Ne, ich kann natürlich verstehen, dass wenn du so ein Turnier wie in Madrid und in Rom hast, wo Männlein und Weiblein zusammenspielen, dass es dann natürlich schwerer ist, das Ganze auf eine Zeit runterzustauchen. Okay, aber das ist ja hier nicht der Fall. Und wir kommen ja jetzt gerade so ein bisschen in das Ruhrgebiet des Tenniskalenders. Ein Turnier fließt ins nächste. Das ist im Prinzip so. Und das ist halt auch zum Verfolgen auf Dauer anstrengend, weil du bist ja bei einem Turnier, hast du das Finale noch nicht durch, da ist im nächsten gefühlt schon das Achtelfinale gespielt. Also ich finde es schon anstrengend. Schön auch, aber
Ja,
auch anstrengend.
aber mit dem Punkt mit, das ist ja dann nur ein Männerturnier oder eben das Combined Event, den würde ich zurückweisen, dass das nicht möglich ist, denn wir hatten in der alten Form Madrid und Rom als kombinierte Events, Damen und Herren. Und ja, natürlich war es im alten einwöchigen Format ein kleineres Starterfeld, das ist mir schon klar. Aber wenn es denn ein Premium-Event ist, eins der Masters-Turniere zu sein, eins der Top 9 Turniere zu sein außerhalb der Grand Slams, dann weiß ich auch nicht, also gibt es wahrscheinlich deinerseits oder genügend Gründe, warum man mehr Starter haben sollte. Am Ende wahrscheinlich Kohle auch und, und. Aber warum nicht mit dem traditionellen Mastersfeld starten? Dieses Damen-Herren-Turnier beispielsweise in Rom war eins der faszinierendsten Turniere überhaupt. Abgesehen von der Location, die sowieso einzigartig ist, der Sportbegeisterung des Publikums, bababab, kann ich mich erinnern, hey, beispielsweise der Freitag in Rom, ja, der Viertelfinalsfreitag. Das war also was Schöneres kannst du dir nicht wünschen als Tennisfan. Da hast du die Top 8 Spieler in diesem Turnier, bei den Damen, bei den Herren. Du hast genügend Matches, dass du nicht nur den Center Court füllst, sondern auch auf den sogenannten Nebenplätzen noch genügend Rambazamba ist. Ja. Und also schöner geht's nicht. Und das ganze
Oh,
Ding war
da.
in einer Woche erledigt.
Ja, da möchte ich, falls ich mich da falsch ausgedrückt habe, auch überhaupt nicht, möchte ich überhaupt nicht widersprechen oder den Eindruck erwecken, dass ich irgendwie glaube, dass das nicht geht, sondern natürlich unter den jetzigen Bedingungen, ne, so wie man es dann ausgedehnt hat, da funktioniert es dann irgendwann nicht mehr. Da hast du natürlich nicht Unrecht. Da muss man am Ende eine Abwägung finden zwischen. Macht man die Felder größer oder nimmt man das Kompakte? Ne? Ich glaube, das ist am letzten Endes wahrscheinlich eine Form von Organisation, weil ich verstehe natürlich schon, dass man sagt, na ja, wenn man diese Turniere größer macht, dann haben auch mehr Spielerinnen und Spieler aus den unteren Rängen eine Chance, das Geld und die Möglichkeiten, die sich auch durch die Punkte ergeben, weil es nun mal bei den Masters mehr Punkte gibt in jeder Runde, mitzunehmen. Aber ich denke mir, wenn man da einen besseren Ausgleich schaffen würde, das heißt, drumherum sind genug andere Turniere, auf die diese Personen ausweichen können und dann natürlich aufgrund der anderen Konkurrenzsituation dort dann die Chance haben, ihre Punkte zu holen, dann reden wir da von einer anderen Geschichte. Aber natürlich ist die Entscheidung, und das würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, am Ende die Dinge auszuweiten, eine rein finanzielle. Es
Ja.
hat nichts mit dem Sport oder mit den Fans zu tun. Es ist letzten Endes eine rein monetäre Entscheidung. Also das würde ich schon so jetzt mal behaupten und in den Raum stellen.
Naja, weil das wäre meine Frage gewesen, was war denn zuerst da die Möglichkeit, Spielerinnen und Spielern zu geben, also mehr Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit geben, an so einem Turnier teilzunehmen oder das Streben nach mehr Geld? Und ich glaube, es war das Streben nach mehr Geld.
Denke ich auch,
Ja.
ja. Aber Geld ist ja eigentlich ein gutes Stichwort, ne?
Total, denn dort, wo ich dich kurz mal jetzt hinentführen möchte, da spielte, Fragezeichen, Geld keine Rolle. Und da war das Motiv was ganz anderes, nämlich Saudi-Arabien und ihre Gastgeberfunktion für die, Achtung, wir haben Frühling, ich komme jetzt mit einem Event aus dem Winter, für die WTA-Finals. Also das Pendant zu den ATP-Finals, das ja eins der Top-Events, stets gut besucht ist zum Jahresende, lange Zeit in London, jetzt aktuell in Turin, jetzt ziehen sie meines Erachtens nach Mailand weiter. Dieses Turnier gibt es ja bei den Damen auch und übrigens schon viele, viele Jahrzehnte und das wurde nach Saudi-Arabien gegeben und nun wurde aber bekannt, dass im November diesen Jahres die Ausgabe in Saudi-Arabien dann vorerst die letzte dort sein wird. Man hat dort scheinbar kein Interesse mehr, diesen erst auf 3 Jahre abgeschlossenen Vertrag mit der WTA zu verlängern. Und spuppdiwupp sieht sich die WTA in einer Situation wieder, wo sie nicht nur Kohle sucht, sondern überhaupt erstmal drüber nachdenken muss, wo das Ganze stattfinden soll. Oder vielleicht, um es abzurunden, sich grundsätzlich eigentlich mal fragen sollte, was ist eigentlich das Konzept dieses Turniers? Was wollen wir damit erreichen? Geht es um Geldmaximierung oder Mobilisierung der Massen im Sinne von Zuschauerattraktivität?
Naja, was natürlich interessant ist, ist, Saudi-Arabien hat ja heftigst in die WTA investiert. Mhm. Das ging ja nicht nur die WTA-Finals, sondern auch die Unterstützung des Fonds, damit Spielerinnen Zeit haben, Mütter werden zu können. Diese Dinge, das wird ja auch von denen unterstützt. Und es ist jetzt interessant, dass sie sich da doch relativ zeitig wieder draus zurückziehen. Denn, und da muss man natürlich sagen, das sind momentan alles Dinge, Informationen von hinter den Kulissen, denen von verschiedenen Sportjournalisten, unter anderem Ben Rothenberg oder von The Athletic, das gehört zur New York Times, berichtet wurde. Das ist jetzt nicht offiziell bekannt gegeben worden, aber aus meiner Erfahrung sind die tendenziell sehr gut informiert. Das Interessante ist, dass dort kolportiert wird, dass die Saudi-Arabien im Prinzip mit den WTA-Finals das auch erreicht hat, was sie erreichen wollten. Internationale Aufmerksamkeit. Sie haben eine Signalwirkung sportpolitisch gemacht und den Zugang halt zur Weltspitze im Damen-Tennis, aber auch zur Weltspitze im Tennis. Denn nun will sich Saudi-Arabien künftig wieder stärker im Herrentennismarkt engagieren. Das haben wir ja jetzt natürlich nun mit 2028 mit dem neuen Masters. Und da könnte man ja jetzt, wenn man böse ist, aber wahrscheinlich auch, wenn man ein bisschen gerade ausdenken kann und die Haltung Saudi-Arabiens zu Frauen nehmen, könnte man natürlich sagen, ja, die WTA oder die Unterstützung der WTA war tatsächlich ein Mittel zum Zweck, besonders auch, um sich da im Herrentennis auch zu etablieren und darüber weiterzugehen. Ob das jetzt alles so stimmt, weiß ich nicht. Ich kann es mir vorstellen. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn die WTA klug ist, geht sie jetzt auf Stimmung. Das heißt, sie sollte sich jetzt einen Ort suchen, wo die Stimmung besser ist als in Saudi-Arabien, weil das ist etwas, was du dir mit Geld nicht kaufen kannst, egal wie viel da rein investiert wird. Und ich muss sagen, als die WTA-Finals mal spontan nach Mexiko gegangen sind, war das natürlich zum Gucken von der Zeit her aus Deutschland der absolute Abfuck. Mhm. Aber die Stimmung da, fantastisch. Und ganz ehrlich, für mich ist es dann unterm Strich als Tennis-Fan, würde ich die saure Pille schlucken und sagen, pack das lieber an einem Ort, wo das dann auch echt ein tolles Event ist, also auch von diesem ganzen Drumherum, anstatt an eine Stelle, wo es dann vielleicht ein paar Millionen mehr gibt und du dann denkst, aber wofür eigentlich?
Ja, auch da wieder mit der Henne und dem Ei. Wie kommt am Ende, ja, Geld zurück? Geld kommt ja zurück nur dann, wenn du ein attraktives Produkt hast, ja, und nicht andersrum. Und das Produkt und die Attraktivität des Produktes WTA Finals speist sich natürlich aus dem Sport, aus den dort antretenden Athleten, die hoffentlich die Besten sind und in guter Form, in blendender Form dort ankommen, großen Sport zeigen. Gleichzeitig aber eben auch das gesamte Drumherum und den Flair, den das ausstrahlt. Mhm. Denn selbst wenn ich nur in Anführungsstrichen eine Aufzeichnung sehe, eine Zusammenfassung von einem Match der WTA-Finals und schaue mir das an und in den Reihen der Zuschauer ist ungefähr jeder zweite Platz frei. Das Ganze findet wie in Saudi-Arabien vor 3000 Zuschauern statt. Oder ich sehe eine Zusammenfassung mit einer kreischenden, begeisternden Menge, wo auch immer auf der Welt erstmal. Wir kommen gleich noch zum Thema Ort. Dann zahlt das natürlich ein auf die Attraktivität des Events und damit auf die Bereitschaft von Unternehmen, Organisationen, Sponsoren, wie auch immer, in dieses Turnier zu investieren. Vielleicht Ganz kurz, weil mich interessiert deine Meinung, wo oder wie das zukünftig sein könnte, aber einmal noch ganz kurz zurück zu Saudi-Arabien. Das heißt also, aus Sicht von Saudi-Arabien, alle oder Ziele erreicht, sie sind ein Fleck auf der Tennislandkarte, jetzt haben sie endlich ihr Männer-Event und jetzt reicht es dann aber auch wieder mit den Damen, denn es wird doch wohl keiner ernsthaft behaupten, dass dreimal dieses Turnier da stattfinden zu lassen, dass das jetzt die Saat gelegt hat für eine zukünftig prosperierende weibliche Partizipation ja, im saudi-arabischen Sport-Profisport und wir davon ausgehen können, dass aufgrund dieser dreimaligen Ausführung des Turniers die Wimbledon-Siegerin 2040 aus Saudi-Arabien kommen wird.
Natürlich nicht. Also zumindest für mich natürlich nicht. Aber der Zweck dahinter war ja, glaube ich, auch nie irgendwie das Ansehen der Damen zu stärken. Ich meine, man muss es Saudi-Arabien insofern lassen, dass sie im Vergleich zu anderen Ländern in dieser Region, wo Frauenrechte auch mehr so ein unter ferner Liefen sind, sie schon mehr sich öffnen als andere. Und das meine ich jetzt wirklich nicht als Lob, Applaus, Applaus. Ne? Das ist das Mindestmaß, was man fordern muss. Aber man hätte es tatsächlich auch schlechter treffen können. Und klar, hätte man den Versuch starten können, mit so einem Event das zu erreichen. Nur das hat man ja von vornherein gar nicht gewollt. Man hat das Geld gewollt, die Möglichkeiten gewollt. Und das kann ich von Seiten der WTA-Tour bis zu einem gewissen Grad auch verstehen. Es ist einfach für einen Damensport schwieriger, an wirklich große Geldsummen zu kommen. Und in dem Falle haben sie natürlich sehr schnell viel Geld gemacht. Und ich hoffe auch, dass sie da klug genug waren, sich davon was ein bisschen für ihre Projekte zur Seite zu legen, dass sie jetzt auch nutzen können. Aber darum ging es ja letzten Endes nie. Und ich glaube, wenn man mal verfolgt, wie Saudi-Arabien in Sport investiert, sei es jetzt oder diese Regionen dort, alle Ölstaaten, wie die in Sport investieren, da geht es nie darum, den Sport bei sich im Land populärer zu machen oder irgendwie das eigene Land für neue Ideen zu öffnen, sei es die Gleichberechtigung der Frau, sei es die Anerkennung von Homosexualität oder solche Dinge, das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, sich salonfähig zu machen. Du musst halt nur diese eine Person, diese eine Organisation, diesen einen Sport finden, der sagt, okay, ich beiße in den sauren Apfel und ich reiche dir die Hand und dann hast du den Fuß in der Tür und dann ist auch gut. Wir sehen es ja jetzt an der Golftour LEF, die sind ja auch hart vom saudi-arabischen Staatsfonds PEF finanziert worden und die scheinen jetzt da auch irgendwie eine neue Strategie zu fahren, dass sich jetzt die Golftour Sorgen um ihr Geld machen muss. Und das ist nun mal das, was du dir da einkaufst. Ich glaube, die Illusion darf man sich nicht machen, dass wenn man mit solchen Ländern in Geschäft tritt und nicht von vornherein Forderungen stellt, und ich glaube, dann kommt der Deal auch einfach nicht zustande, dass das die Konsequenz ist. Ich kann da auch richtig falsch liegen, aber ich hatte noch nie von Anfang an den Eindruck, dass es dort darum ging, irgendetwas für den Sport oder für Frauen oder für was auch immer zu tun. Es ging darum, ein prestigeträchtiges Event im eigenen Land stattfinden zu lassen, da ein paar nette Fotos zu machen und dass dann am Ende die Leute sagen, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Und dieser Zweck ist erreicht worden, erfüllt worden und dann ziehen die weiter, weil es wird immer irgendwas geben, was besser ist, höher, weiter. Und natürlich ist rein finanziell nach wie vor Herrensport attraktiver als Damensport, weil er halt mehr Revenue am Ende abwirft und guckst dir doch an, was jetzt in der Bundesliga los ist, dass wir um Gottes Willen eine weibliche Cheftrainerin bei einem deutschen Herrenverein in der ersten Bundesliga haben. Also ich meine, wessen Höschen da explodiert sind, weil das jetzt der Fall ist. Ich ganz ernsthaft, ich habe da gesessen und gedacht, was wollen wir eigentlich? Ey. Ich meine, wenn das in einem Land wie Deutschland immer noch tatsächlich der Fall ist und dass es passiert, dann ja, wundert es mich auch nicht. Also ich muss sagen, ich als Frau bin da inzwischen auch echt abgestumpft und mache mir die Illusionen auch gar nicht mehr. Ich würde sie mir gerne machen, aber
Ja.
ich glaube nicht dran.
Also mein Höschen ist explodiert,
Entschuldigung.
als ich eben ein bisschen über dieses Thema mit diesem PIF, also diesem Staatsfonds Saudi-Arabien gelesen habe und dem Rückzug da eben, beziehungsweise dem Ende der WTA-Finals, ist dann mein Höschen explodiert, als mir dann mein Algorithmus in dem Feed meiner Wahl natürlich zwangsläufig, ja, ohne dass ich es konnte, eine Werbeanzeige des Public Investment Fonds von Saudi-Arabien in mein Feed spielte, wo
Siehst du, siehst du,
der
siehst du?
Kronprinz von Saudi-Arabien, der also der Chef dieses Investmentfonds ist, ganz klar sagt er, ja, wir geben mit Stolz bekannt, dass wir jetzt in die nächste Phase unserer PIF-Strategie eintreten. Wir haben eine klare Roadmap bis 2030 und die sieht vor, jetzt halte ich fest, maximizing financial returns, also mehr Kohle, ja, strengthening investment efficiency, ja, also da soll auch bitte noch eine bessere Verzinsung rauskommen und increasing private sector participation, also gerne Unternehmen hier gibt auch noch Kohle her, da steht nichts drin von Frauen und sonst was. Ich habe jetzt auf die Anzeige, da kann man, wird man dann weitergeleitet, noch nicht draufgeklickt, weil ich nicht zugespammt werden möchte von den Saudis. Ja. Aber vielleicht insofern, jetzt haben wir zwei explodierte Hosen hier und haben das Kapitel Saudi-Arabien sozusagen in Anführungsstrichen abgeschlossen, meine Frage nach vorne gerichtet. Ich habe natürlich auch eine Idee im Kopf, aber wenn du entscheiden dürftest, wohin geht das Turnier und wie machen wir es, was würdest du tun?
Du meinst jetzt die WTA
Ja,
Finals?
ja, ja.
Also da habe ich mir noch nicht genügend Gedanken drüber
Ja, ich
gemacht,
überfall
um.
dich jetzt damit auch. Es ist eher so
Nee, ist ja
spontan.
völlig in Ordnung. Vielleicht möchte ich noch, bevor ich jetzt weitergehe, auch zu Saudi-Arabien sagen, ich kann es aus Sicht von Saudi-Arabien ja auch durchaus verstehen, ne, dass die sagen, naja, ich investiere hier Geld und ich will dann Geld zurückhaben. Ne? Aus deren Sicht ist das ja wunderbar aufgegangen. Und das kann man so machen. Ich glaube, wir als anderer Part oder als oder diejenigen, die dann der Gegenpart sind, die müssen sich halt am Ende überlegen, wollen wir das mittragen oder nicht?
Ja.
Und da ist eine Entscheidung getroffen worden, das mitzutragen, und damit müssen wir jetzt leben. Wo würde ich die WTA Finals hinpacken? Also, wie gesagt, ich bleibe dabei. Die Stimmung, wie sie in Mexiko war, das ist etwas, was ich ganz großartig fand. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Südamerika ein guter Ort sein könnte für die WTA Finals, einfach um diese Begeisterung auch zu kriegen. Weil ich muss sagen, alle Turniere, die ich so kenne, in Südamerika sind immer sehr enthusiastisch, die sind sehr begeisterungsfähig, die sind sehr loyal, die haben einfach eine Freude in sich, die, glaube ich, dem Sport guttun würde, gerade auch als Kontrast zu dem, was man bis jetzt hatte. Da ist dann natürlich die Frage, wie ist das finanziell zu stemmen? Ne, wen kriegst du da auch ins Boot? Und es ist natürlich auch mit der Zeitverschiebung so eine Sache. Ich glaube, es wäre schon von Vorteil, wenn man einen Ort finden würde, der für einen großen Teil der Zuschauenden irgendwie halbwegs verträglich erreichbar ist. Sollte jetzt natürlich nicht das Primärziel sein. Aber ich finde letzten Endes den Gedanken zu sagen, die WTA Finals auch wieder zu einem Event zu machen, mit allem Drum und Dran, dass diesen Jahresendcharakter im Sinne von, das ist jetzt das Highlight des Jahres mit der Crème de la Crème des Sports dieses Jahres, das halt auch wieder vom Gesamten zurückzukriegen, würde ich jetzt mal versuchen oder sagen, dass das das Ziel sein muss und dann die anderen Dinge dem so ein bisschen hinten anzustellen und im Zweifelsfalle zu sagen, jetzt nehmen wir auch mal 3,5 Kröten mehr in die Hand, damit das funktioniert. Aber ich lasse mich ja gerne von dir jetzt für einen Ort begeistern. Also würde ich sagen, leg mal los.
Also Ich finde den Gedanken, dass, also getragen von dem Mexiko-Eindruck, aber dann vielleicht erweitert in Richtung ja, Lateinamerika, bis runter, bis nach Argentinien, der hat was, weil das Publikum dort auch extrem sportbegeistert ist und das eben ja, tragen kann auf der einen Seite. Und das wäre vielleicht sogar etwas, was strategisch natürlich interessant ist, weil wenn man es dann wiederum aus wirtschaftlicher Perspektive sieht, kann man sagen, hey, also Märkte wie Brasilien, Argentinien oder überhaupt, sagen wir mal, Mittel- und vor allen Dingen auch Südamerika sind große Märkte, die doch für eine Organisation, aber auch für Sponsoren etc. attraktiv sein müssten. Ja. Aber ich glaube, wir sind durch die Entwicklung in den vergangenen Jahren erstmal auf einem Level, wo dieser, sag ich mal, strategischere, langfristigere Ansatz erstmal sozusagen ein Fundament braucht, nämlich ein Event, was erstmal wieder auf Begeisterung, auf, du hast gesagt, genau ein Event, ja, was wieder tragfähig ist. Und ich würde, wenn ich der Chef der WTA wäre, ich würde sozusagen einen halben Schritt zurückgehen und würde sagen, wir packen das Ding im November, da wo es halt schon immer ist und auch hingehört, also ans Ende der Saison, in die eine und einzige Weltstadt, die es überhaupt gibt, zurück, nämlich nach New York.
Auch ein interessanter Gedanke, ja.
Naja, weißt du, das Masters der Frauen hat über, lass mich lügen, gut 20 Jahre, schätze ich mal. Muss so Anfang der 80er gewesen sein, ungefähr. Da haben die begonnen im Madison Square Garden und ich glaube, es war bis Ende der 90er. Muss so 20 Jahre war es dort. Und das ist unglaublich. Ich meine, jetzt kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen, wenn ich dir sage, die haben dort am Ende im Finale 5-Satz-Matches gespielt. Und ich glaube,
Oh nein, Frauen, die Fünfsatzmatches
ja,
spielen, das
überhaupt, da
ist doch
platzt schon die
quasi
dritte Hose heute, ja.
unmöglich.
Also ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, aber die haben 5-Satz-Matches gespielt und ich habe natürlich vorher einmal gelinst, weil mich das Thema oder diese Theorie interessiert hat. Ey, beim Finale, wann war es? 90. Monica Seles gegen Gabi Sabatini. Ja, da waren im Madison Square Garden 17.000 Zuschauer, volle Hütte, 4 Stunden, glaube ich, über 5 Sätze. Also mehr geht nicht. Aber
Ich
warum
mag
sage
den
ich das?
Gedanken. Ich
Ja,
mag
und
den Gedanken.
warum sage ich das? New York ist, muss man nicht zweimal drüber reden, ist eine Stadt vollkommen crazy nach Sport. Das amerikanische, US-amerikanische Publikum, super sportbegeistert. Du hast die Facilities dort, alles da. Du hast das sportbegeisterte Publikum. Du hast kurzfristig gesehen, jetzt ganz kurzfristig, ein relativ gutes Setup in den Top 8 oder erweitern wir mal in den Top 15 mit US-amerikanischen Spielerinnen. Ja. Coco Gauff, Pegula, Amanda Anisimova, sogar hier, wie heißt sie? Jovic?
Iva Jovic, ja.
Iva Jovic ist, glaube ich, im Race irgendwo aktuell. So um die 10 oder 12. Also
Ich guck mal nach.
du hast keine Serena Williams mehr als aktive Spielerin, aber du hast top-amerikanische Spielerin, immer wichtig. Und trotzdem sage ich damals, Seles gegen Sabatini, das war nichts US-amerikanisches und die Leute sind trotzdem crazy gegangen dafür, ja, weil zwei Ikonen. Ja. Du kannst doch easy eine Venus Williams und eine Serena Williams da einbinden in sowas. Macht die zum Ambassador, zu den Botschafterinnen für dieses Event. Lange Rede, kurzer Sinn, nutzt das. Und wir reden nicht darüber, dass nach wie vor der asiatische Markt, dass Lateinamerika oder wie auch immer interessante Märkte sind. Wir reden keine Ahnung, die Philippinen mit EALA oder so. Das sind alles Zukunftsmärkte. Aber bau erstmal wieder ein Produkt, was die Halle zum Bersten bringt. Ja? Oder geh aufs Gelände der US Open. Ja? Muss vielleicht nicht unbedingt Arthur Ashe, ja, weiß ich nicht, ob da 25.000 im November hingehen, aber nimm den zweiten Court. Ja.
Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, das würde ich nicht machen. Weil ich finde, wenn man schon sagt, ich baue ein Event, und will es wieder als Event bauen, dann würde ich auch gucken, dass ich eine Singularität schaffe auch in dem Ort. Da finde ich den Madison Square Garden einfach aufgrund der Historie und was auch der Name Madison Square Garden, der ist ja für viele ein Begriff, macht, fände ich da, glaube ich, besser, weil ansonsten hat es so ein Anhängsel von US Open Charakter. Da kann man ja gerne trainieren. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Das
Hast
verstehe ich
recht.
auch, dass man dann die Facility nutzt. Aber ich würde es dann, wenn ich wirklich sage, mein Ziel ist, dieses Event wieder zu einem Event zu machen, bei dem es sportlich, aber eben auch von der Veranstaltung her wieder um was geht, wo es wirklich darum geht, das Jahr mit einem Knall zu Ende gehen zu lassen, dann würde ich es wirklich rausziehen und sagen, man macht es woanders. Und was mir an dem Gedanken New York, jetzt wo du sagst, total gefällt, ist, dass New York natürlich auch wirklich eine sehr unamerikanische Stadt ist. Sie ist natürlich in den USA und klar, wenn du dann natürlich viele US-Amerikanerinnen hast, die bei den Finals in irgendeiner Form teilnehmen würden, das sicherlich hilft. Aber du wirst in New York genug Leute finden, die jede Form von Nationalität, die da antritt, irgendwie vertreten und damit was verbinden können. Auch Mexiko ist nicht weit, ne? Also, dass dann da einer mal hinreist und sagt, ich gucke mir da was an, finde ich auf jeden Fall einen Gedanken. Aber ich glaube, unterm Strich gehen wir beide in dieselbe Richtung, dass wir beide sagen, es muss halt wieder etwas werden, was dem Namen WTA Finals gerecht wird. Kann man jetzt auch darüber diskutieren, ob die ATP Finals das noch so sind, ne? Italien hin oder her. Aber ich glaube, das muss die Marschroute für die WTA sein, weg davon zu kommen, das Ganze so ein bisschen, und da schließt sich dann der Kreis auch wieder zu den Masters für mich, das Ganze zu so einem leeren Produkt zu machen, wo es nur noch um eine Maximierung geht und nicht mehr darum zu schauen, ist das Produkt noch das Richtige, so wie es das, was es ausstrahlt.
Ja, also liebe WTA, das ist unser Bewerbungsgespräch. Entweder
Unser
seht ihr es,
Proposal.
ja, also entweder seht ihr es so und gebt uns jetzt endlich den Job der Cheforganisatoren für die WTA Finals. Das ist die eine Möglichkeit, wenn ihr einfach nur die Ideen nehmen wollt, die wir euch hier gegeben haben. Dann meine Kontonummer ist die IBAN.de, also bitte, ja.
Wir nehmen auch
Dreigeplatzte,
Dauerfreikarten
ja,
für jedes WTA-Event
absolut. Dreigeplatzte
weltweit.
Höschen müssen einfach genug sein. Unser Tagessatz ist okay, ja. Also ihr könnt uns kontaktieren via kontakt@tennisproleten.de, liebe WTA, oder auf Instagram unter Tennisproleten schreibt uns eine Direktmessage. Das sind so die beiden Hauptplattformen. Und da kriegt uns auch die WTA drüber. Wenn ihr als Hörerinnen und Hörer des Podcasts dazu eine Meinung habt, dann könnt ihr uns auch über diesen exklusiv für die WTA aufgeschaltete Mailadresse natürlich kontaktieren und auch über Instagram eure Meinung erzählt. Ja, mich würde wirklich interessieren, wie seht ihr das Ganze? Und seid ihr auch für New York oder lieber keine Ahnung was? Auf jeden Fall, wenn ihr dazu eine Meinung habt und die loswerden wollt, schreibt uns gerne. Wir nehmen so Feedback immer auch gerne mal in unsere Sendung mit auf, ja, und tun das dann kund. Also wenn jetzt hier, keine Ahnung, Anna-Maria aus Wernigerode uns schreibt, sie hätte es gerne in Berlin, dann werden wir nächste Woche darüber diskutieren, ob Berlin nicht der richtige Ort wäre.
Ja, Cannes ist auch in der Form eine Weltstadt auf eine andere Art und Weise, aber definitiv. Ja,
Ja,
ich würde
krass, oder?
sagen,
Ja.
damit machen wir doch mal den Deckel drauf. Wir hätten zwar noch ein Thema, über das man sprechen könnte, aber das würde die Stimmung jetzt irgendwie wieder runterreißen.
Nee, du, da haben wir doch diese Woche ganz unverhofft die Leute hier mit dem November-Thema genervt. Dabei reden alle Leute
Aber
über
ehrlich gesagt,
Sandplatz. Aber ich finde das spannend.
ich hätte da so richtig Bock
Ja, ich
drauf.
hätte jetzt auch richtig Bock,
Hat
ein
irgendwie
Konzept zu
Spaß gemacht,
bauen.
genau, sich das
Ja.
zu überlegen, wie man das
Ja.
machen könnte, weil ich muss ja sagen, diese Woche ist die Liebe zum Tennis bei mir doch wieder ein bisschen zurückgekehrt, auf dem Platz und so nebenher. Jetzt muss ich nur noch Zeit finden, mehr zu gucken. Das ist nach wie vor schwierig, aber ich komm dahin.
In diesem Sinne könnten wir jetzt zum Abschied den guten alten Schlagerklassiker Veronika, der Lenz ist da, reinfahren als Abbindermusik. Aber dann müssen wir, glaube ich, irgendwelche GEMA-Gebühren bezahlen. Deswegen sagen wir an der Stelle einfach nur Tschüss, auf Wiedersehen, kommt gut in die neue Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.